Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2012. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort nun an Herrn Christian Kroos übergeben. Bitte schön.
Ja, danke. Guten Morgen auch von meiner Seite. Wie üblich wird Sie Oliver Bethe, Mitglied des Vorstands der Allianz SE, durch die Zahlen der Allianz-Gruppe zum dritten Quartal durchführen. Und danach haben wir die Fragen- und Antwortrunde. Bitte schön, Herr Bethe.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich aus dem sonnigen München. Das Wetter passt ganz prima zu unseren guten Zahlen für das dritte Quartal. Wie üblich gebe ich Ihnen nach dem dritten Quartal einen Überblick zu den neuen Monatsergebnissen, ganz knapp. Dann gehe ich ein auf die Details des dritten Quartals, zunächst auf der Ebene der Gruppe, dann in den einzelnen Segmenten Schaden, Unfall, Leben und Asset Management und komme zum Schluss zu einer Zusammenfassung und einem Ausblick für das restliche Geschäftsjahr, die 8 Wochen, die da noch vor uns liegen. Wenn ich Sie bitten darf, auf die Unterlage zu schauen, ich versuche Sie immer mitzunehmen in der Präsentation über die jeweiligen Seitenzahlen der Unterlage, die wir heute Morgen ins Netz gestellt haben. Auf der Seite 3 die wesentlichen Informationen zu den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2012. Unser Umsatz ist gestiegen um 2,4% auf mehr als 80 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis lag bei 7,2 Milliarden Euro und der Periodenüberschuss legte stark zu auf 4,2 Milliarden Euro. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir im dritten Quartal des Vorjahres erhebliche Einschläge entgegennehmen mussten, vor allen Dingen aus der Staatsschuldenkrise und der Abschreibung auf die griechischen Staatsanleihen. Unsere Kapitalposition nach 9 Monaten ist unverändert stark und wir haben unsere Bilanzrisiken konsistent mit unserer Kommunikation weiter reduziert und fühlen uns deswegen gut gewappnet für das derzeitige Umfeld. Die Seite 4 gibt Ihnen einen Überblick über die wesentlichen finanziellen Kennzahlen, Umsatz, operatives Ergebnis und Periodenüberschuss im Vergleich der 9 Monate 2011 und 2012. Und auf der rechten Seite sehen Sie die sogenannten operativen Ergebnisse für unsere Segmente in allen Bereichen des Geschäftes Schaden, Unfall, Leben, Kranken und Asset Management. Starke Verbesserungen im Bereich des sogenannten Corporate-Segments, unsere Zentralkosten, haben wir einen leichten Rückgang zu verzeichnen. Das hat im Wesentlichen was zu tun mit zurücklaufenden Zinsen, die sich hier niederschlagen. Vielleicht jetzt ein paar Details zum konkreten dritten Quartal, beginnend auf der Seite 6. Im dritten Quartal des Jahres 2012 ist der Umsatz um 4,7% auf knapp 25 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis stieg an auf 2,5 Milliarden Euro und der Quartalsüberschuss auf 1,4 Milliarden. Wie gesagt, der Vorjahresüberschuss von 0,3 Milliarden Euro war natürlich stark von Sondereffekten geprägt. Auf der Seite 7 sehen Sie die Mehrquartalsentwicklung für die wichtigsten Finanzkennzahlen, Umsatz, operatives Ergebnis und Quartalsüberschuss. Und wie man sehr schön sehen kann, die 3 Quartale des Jahres 2012 haben uns in allen 3 Kennzahlengruppen sehr, sehr schöne Ergebnisse gezeigt. Das Ganze spiegelt sich dann damit auch auf den Bilanzkennzahlen wider. Seite 8 gibt Ihnen einen Überblick über unsere Solvabilitätsquote, also die derzeit relevante Kennzahl für die Solvabilität, abgeleitet aus der Finanzkonglomerate-Richtlinie. Diese ist weiter gestiegen um 4 Punkte auf 190%. Damit fühlen wir uns sehr wohl. Unser Eigenkapital ist auch weiter gewachsen, diesmal gegenüber dem Juni-Wert um 8% auf knapp 52 Milliarden Euro. So viel zum Überblick des dritten Quartals. Vielleicht jetzt ein paar mehr Details. Zunächst zur Gruppe und dann zu den Segmenten. Beginnend auf der Seite 10, meine Damen und Herren, sehen Sie die Entwicklung der Umsatzseite. Rot, Schadenunfall, Blau, Leben und Kranken und Grün-Grau, Asset Management. Ich fange mit Asset Management an. bitte zu beachten, wir unterscheiden zwischen dem nominalen Umsatzwachstum und was wir internes Wachstum nennen. Das ist bereinigt um Wechselkurseffekte oder potenzielle Erwerbungen oder Dekonsolidierungen. Auf der Umsatzseite sind wir 4,7% nominal gewachsen, Schadenunfall 5,2%, Leben und Kranken im Wesentlichen glatt und extrem starkes Wachstum im Bereich des Asset Managements, selbst wechselkursbereinigt, noch fast 26% Wachstum. Die Seite 11 zeigt Ihnen die operativen Ergebniskomponenten der Geschäftssegmente. In Summe haben wir fast 33% Ergebniswachstum gehabt auf 2,5 Milliarden. Ich habe es eben schon erwähnt. Alle Bereiche haben beigetragen, mit Ausnahme des Corporate-Segmentes, wo wir etwas geringere Zinseinnahmen hatten im Vergleich zum Vorjahresquartal und etwas niedrigere Dividenden aus unseren Beteiligungen. Die Seite 12, als Finanzmann darf ich das sagen, ist die schwierigste in unserer ganzen Unterlage. Die zeigt nämlich die sogenannten nicht operativen Ergebnistreiber. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf, wie immer, auf zunächst auf die erste Zeile und damit eigentlich die wichtigste Zeile lenken. Das sind die realisierten Gewinne und Verluste und für Wertberichtigung auf Finanzanlagen. Diese haben sich knapp 670 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert. Warum ist das so? Das kann man in der grauen Box auf der rechten Seite gut erkennen. In der Spalte Wertberichtigungen, die betrugen noch 930 Millionen Euro im Vorjahr und lagen in diesem Quartal bei 56 Millionen Euro. Das heißt, sowohl bei Aktien als auch bei festverzinslichen Wertpapieren hatten wir erheblich weniger Wertberichtigungen vorzunehmen. Das ist der wichtigste Treiber. Wir hatten auch weniger realisierte Gewinne und Verluste als im Vorjahr. Wir hatten im letzten Jahr Gewinnrealisierungen von rund 300 Millionen Euro, die lagen in diesem Quartal bei rund 100 Millionen Euro. Das ist eigentlich der wichtigste Treiber auf der Seite der Veränderungen. Zusätzlich vielleicht die Augenmerk auf die viertletzte Zeile, die sonstigen nicht operativen Aufwendungen. Hier hatten wir auch eine signifikante Verbesserung. Im letzten Jahr mussten wir noch diverse Abschreibungen hinnehmen, insbesondere auf die sogenannten Hartford Warrants. Das hat sich dieses Jahr nicht mehr so dargestellt. Deswegen haben wir eine Verbesserung von mehr als 230 Millionen Euro in dieser Position. Alles andere ist bei den nicht operativen Positionen unauffällig. Vielleicht als letzte Bemerkung zu dieser Seite die Box, auf der unten, die unten rechts steht. Die zeigt Ihnen die auf den Aktionär entfallenden nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Beide Positionen sind gegenüber Juni stark gestiegen, insbesondere die unrealisierten Gewinne aus, aus festverzinslichen Wertpapieren, die sich in Richtung 10 Milliarden Euro entwickeln. So viel zum Thema nicht operatives Ergebnis. Vielleicht jetzt noch etwas zum Jahresüberschuss auf der Seite 13, beziehungsweise Periodenüberschuss für die 9 Monate, die wir eben besprochen haben, und hier für das dritte Quartal. Die Steuerquote im dritten Quartal betrug 34%. Das liegt knapp 4% oberhalb unserer Erwartungen. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es in Europa im Moment die verständlichen Bedürfnisse gibt, verschiedene Regierungen die Steuereinnahmen zu erhöhen, und das trifft auch die Allianz, und zwar nicht nur in diesem Quartal. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Steuerquoten, die wir Vergangenheit hatten, von unter 30% wirklich der Vergangenheit angehören. In Zukunft werden wir mit Steuerquoten von signifikant über 30% rechnen müssen. So viel zum Thema Gruppe. Jetzt würde ich gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken auf das Schadenunfallsegment, beginnen auf der Seite 15. Der Umsatz, wie eben schon gesagt, stieg um mehr als 5% auf 11,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis liegt bei 1,2 Milliarden Euro, begünstigt in diesem Quartal durch geringere Naturkatastrophenschäden. Das kann natürlich nicht so bleiben immer, und das sehen wir auch schon im vierten Quartal mit Sandy. Darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Die Schadenkostenquote lag bei 96,3%. Darin waren enthalten knapp 80 Basispunkte aus Naturkatastrophen, weniger als unserem Budget. Wir rechnen so an 1 bis 1,2% und einem Abwicklungsgewinn von 1,5 Prozentpunkt. Wenn wir uns jetzt mal die Umsatzseite anschauen, auf der Seite 16, haben wir zwei Effekte zu berücksichtigen. Das eine ist unser Wachstum, das war 1,7% lag wechselkursbereinigt, setzt sich zusammen aus 1,8% höheren Preisen und etwas geringeren Volumina. Hier spiegeln sich vor allen Dingen Reduktionen im Umsatz in den Vereinigten Staaten wider. Was sehr schön ist, dass wir in Deutschland weiter wachsen, 3,2%, auch in Frankreich mit mehr als 4%. Lateinamerika hat sehr starkes Wachstum mit mehr als 20%, aber auch Australien und in Asien wachsen wir sehr stark. Also wir sind mit der Wachstumsdynamik, insbesondere in Märkten, wo es eine gute Profitabilitätssituation gibt, sehr, sehr zufrieden. Die Ergebnisse in Spanien und Osteuropa sind etwas getrübt durch die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort. Trotzdem haben wir, wie Sie gleich sehen werden, dort auf der Profitabilitätsseite sehr schöne Ergebnisse zu verzeichnen. Seite 17 zeigt Ihnen die Entwicklung des operativen Ergebnisses. 148 Millionen Verbesserungen kann man auf der rechten Seite im sogenannten technischen Ergebnis erkennen. Das spiegelt im Wesentlichen die Reduktion von Schäden aus Naturkatastrophen, die wir noch im Vorjahr in erheblichem Umfang zu verzeichnen hatten, wieder. Die Seite 18 gibt Ihnen einen Überblick über eine der wichtigsten Kennzahlen in der Sachversicherung, die sogenannte Schadenkostenquote. Die Schadenquote betrug 69,2%, die Kostenquote gesunken auf 27,1%. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass sich unsere Produktivitätsmaßnahmen nun doch niederschlagen, insbesondere auf der Verwaltungskostenseite, also eine sehr schöne Entwicklung. In Summe haben wir Verbesserungen in vielen Bereichen. In Deutschland sind wir jetzt signifikant unter 100%, Schweiz, Frankreich, Italien mit hervorragenden Ergebnissen. Aber auch die Rückversicherung unserer Großkundengeschäft, die Kreditversicherung zeigen überall wirklich klasse Ergebnisse. Die einzige unangenehme Ausnahme ist die USA. Wie in den vergangenen Quartalen stärken wir hier das Geschäft und die Bilanz. Und das führt dazu, dass die Schadenkostenquote nicht befriedigend sein kann. Das ist ein Turnaround-Fall, haben wir schon besprochen in der Vergangenheit. Und das wird es auch die nächsten 1,5 bis 2 Jahre bleiben. In Summe trotzdem das Segment mit sehr starken Ergebnissen, kann das anders sagen, selbst aufgrund trotz der Schwäche in den USA zeigt die Allianz hier in der Sachversicherung sehr, sehr schöne Ergebnisse. Die Seite 19 gibt Ihnen einen Überblick über die Schadenquote vor Abwicklung. Ich habe gegenüber dem zweiten Quartal die Darstellung oben rechts verändert, zeigt Ihnen die Entwicklung der Geschäftsjahresschadenquote vor Abwicklung exklusive und inklusive Naturkatastrophen. Hier kann man sehr schön den stabilen Trend erkennen. Unten links dann immer die Aufsplittung, warum hat sich diese Schadenquote verändert und in welche Richtung, was kommt aus Schadenhöhe, was kommt aus Preis, Naturkatastrophen und dann das Nettoergebnis. Sie können erkennen, dass die Preiserhöhungen stärker waren als der Anstieg der Schadenhäufigkeit, was eine positive Entwicklung ist. Das Abwicklungsergebnis sieht so aus, als zeigt es einen rückläufigen Trend. Das ist nicht ganz der Fall. Wir haben in mehreren Bereichen Reserveverstärkungen wieder vorgenommen, unsere Bilanz verbessert, insbesondere eben beim Fireman's Fund. Und ohne den Fireman's Fund wäre die Abwicklungsquote bei knapp 3,5%, das heißt genau im Rahmen unserer Erwartung. Ein Wort zur Kostensituation, dazu bitte die Seite 20. Hier teilen wir die Kostenentwicklung auf nach Verwaltungskosten, sonstigen Abschlusskosten und Provisionen, die wir zahlen. Was man sehr schön sehen kann, über die letzten 3 Jahre nehmen die Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge kontinuierlich ab. Dieser Trend ist mittlerweile stabil, eine sehr schöne Entwicklung, was das Thema Produktivität ist. Die Investmentseite für uns sehr wichtig, die Zinsen gehen weiter zurück. Und wir müssen uns damit beschäftigen und zusehen, dass wir für unsere Kunden entsprechende Renditen erwirtschaften. Die Seite 21 zeigt Ihnen 2 Elemente davon. Einerseits wächst die durchschnittliche Anlagebasis, sehr wichtig für die Verzinsung unserer Anlagen. Auf der anderen Seite sehen Sie recht, dass die laufende Rendite langsam zurückläuft. Das heißt, wir brauchen auch eine Verbesserung der technischen Profitabilität, um die fallenden Renditen auszugleichen. Auf der anderen Seite haben wir mit unseren sehr starken Asset Management Managern in der Gruppe natürlich die Gelegenheit, auch gegenüber dem Wettbewerb bessere Investmenterträge zu erzielen. Und das werden wir auch in Zukunft weiterhin schaffen. Die Seite 22 gibt Ihnen einen Überblick über die operativen Investmenterträge. Sie lagen im Quartal bei 795, sind unterhalb des normalen Schnittes, der liegt so bei 810 bis 830 Millionen Euro. Das hatte im Wesentlichen technische Effekte. Wir haben auf der einen Seite einen besonderen Kostenaufwand gehabt in einem unserer großen Einheiten. Das führt zu den zu einer höheren Investmentaufwand als normal, ungefähr 10 Millionen. Das ist einer der Faktoren und dann hatten wir bestimmte Sondereffekte in einzelnen Fonds, die hier zu berücksichtigen sind. Das war's zum Thema Kommentare Schadenunfallversicherung. Jetzt würde ich gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken auf das Segment Leben-Krankenversicherung, beginnend auf der Seite 24. Die Umsätze in Leben-Kranken waren im Quartal gegenüber im Vorjahr stabil bei 11,9 Milliarden Euro. Unsere operative Anlagebasis, die Basis der Verzinsung für unsere Kunden, ist weiter gestiegen auf mittlerweile 468 Milliarden Euro. Unser operatives Ergebnis ist sehr stark gestiegen, fast 60% auf 800 Millionen. Und die Neugeschäftsmarge lag bei 1,6%. Das führte zu einem Neugeschäftswert von 149 Millionen Euro. Die Seite 25 gibt Ihnen die Umsatzentwicklung. Die ist nach Märkten sehr heterogen, je nachdem, wie wir unsere Profitabilitätssteuerung betreiben. Ich gehe auf die einzelnen Märkte jetzt etwas im Detail ein. Die Allianz Lebensversicherung hat gegenüber dem Vorjahresquartal einen leichten Rückgang zu verzeichnen von 3,466 auf 3,3 Milliarden Euro. Der Rückgang bezieht sich im Wesentlichen auf sogenannte Einmalbeiträge, vor allen Dingen das Parkdepot. Also wir haben insbesondere hier auf niedrigmargige Produkte verzichtet. Wir wachsen in den traditionellen Produkten sehr stabil. Hier zeigt sich sehr, sehr stark eine Entwicklung hin zur Qualität. Also die Allianz Lebensversicherung schlägt sich in einem sehr schwierigen Markt ganz hervorragend. Wir haben Wachstum in der Schweiz gehabt, in genau den richtigen Segmenten. Wir wachsen in Frankreich sehr stark. Es gibt auch hier Orientierung Richtung Qualität. In Italien haben wir leichte Rückgänge. Das liegt im Wesentlichen daran, dass auf der Bankvertriebsseite im Moment nur mit sehr unseriösen Zinsen viel Umsatz gemacht werden kann. Das wollen wir nicht tun. In Spanien entwickeln wir uns gut, trotz des wirtschaftlichen Umfeldes. Das Gleiche gilt auch für den asiatischen Raum. Sie werden sich erinnern, nach der Schließung unserer Operation in Japan hatten wir ja einige Zeit lang negative Entwicklung. Mittlerweile sind wir dort auch wieder auf dem Wachstumspfad. Zwei Bereiche noch negativ. Einmal Osteuropa leidet auch da unter sehr, sehr intensivem Wettbewerb. Wir wollen hier unsere Margen sichern und wir haben vor allen Dingen in zwei Märkten Osteuropas niedrigmargige Einmalbeiträge abgestellt. Und in den Vereinigten Staaten ist aufgrund der sehr, sehr niedrigen Zinsen und des sehr starken Wettbewerbs haben wir auch auf Umsatz verzichtet, um unsere Margen zu stabilisieren. Wie sieht das denn nur auf der Margenseite aus? Die Seite 26 gibt Ihnen die Finanzmathematik mit der Neugeschäftsmarge, die ist mit 1,6% immer noch sehr positiv, relativ zu dem Marktumfeld. Sie können rechnen, dass man, um Kapitalkosten zu verdienen, ungefähr 70 Basispunkte bis zu 100 Basispunkten Marge braucht. Also wir liegen komfortabel über unseren Kapitalkosten in der Neugeschäftsmarge. Die operative Anlagebasis und ihre Entwicklung ist dargestellt auf der Seite 27. Ich habe es eben erwähnt, wir haben 468 Milliarden Euro erreicht. Großer Teil waren Markteffekte und Zinsen. Die Nettomittelzuflüsse sind leicht negativ. Sehr positive Entwicklungen in Deutschland. Und in Asien werden ausgeglichen durch leichte Abflüsse in Osteuropa, in Italien, ich habe es erwähnt, insbesondere im Bankkanal, und leichte Mittelabflüsse auch in Frankreich. Das operative Ergebnis Seite 28 ist sehr hoch, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Wir haben das dritte Quartal, wo wir mehr als 800 Millionen Euro Profitabilität zeigen. Und insbesondere gegenüber dem Vorjahr eine starke Verbesserung im Anlagebereich. Wie gesagt, das Vorjahr war natürlich geprägt durch Sondereffekte wie die Abschreibung auf die griechischen Staatsschulden. Die durchschnittliche Anlagebasis wächst weiter und unsere laufende Rendite ist mit 1,06% pro Quartal. Bitte nicht vergessen, das bedeutet aufs Jahr über 4% nach wie vor sehr, sehr gut. Das führt auch dazu, dass das Investmentergebnis für uns ist, auf der Seite 30 dargestellt, 4,364 Milliarden Euro, 40,7% besser als noch im Vorjahr. Das liegt aber nicht daran, dass die Zinserträge brutal steigern, sondern die Nettorealisierungserlöse sind verbessert. Wir haben im letzten Jahr noch 700 Millionen negatives Ergebnis gehabt und wir sind jetzt mit 400 Millionen positiven ungefähr im langfristigen Mittel. Sie sehen aber auch, dass diese Positionen und das vollkommen normal in einem sehr schwierigen Kapitalmarktumfeld stark schwanken können. Soweit zu meinen Bemerkungen zum Segment Leben und Kranken. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit dem Bereich Asset Management, Seiten 32 fortfolgende. Wir hatten prima Ergebnisse im Bereich Asset Management, auch im dritten Quartal. Die verwalteten Anlagen sind gestiegen auf 1,8 Billionen Euro. Drittmittelzuflüsse lagen bei 31,5 Milliarden Euro. Und das operative Ergebnis ist auf über 800 Millionen Euro gestiegen, ein Plus von 58%. Und das Aufwandsertragsverhältnis als wichtige Profitabilitätskennzahl liegt mittlerweile bei 54%, einem sehr schönen Wert. Allerdings ist das auch getrieben von sogenannten performanceabhängigen Erträgen, von denen wir einen überproportionalen Anteil im dritten Quartal des Jahres verbucht haben. Seite 33 zeigt Ihnen die Entwicklung der verwalteten Anlagen. Während andere schrumpfen, wachsen wir kontinuierlich weiter, insbesondere an für Dritten verwaltete Anlagen, 1,4 Billionen, sehen Sie auf Seite 33 ganz rechts außen. Die Seite 34 gibt Ihnen einen Überblick über die sogenannten Nettomittelzuflüsse. Sie betrugen 2,3% der Anlagebasis, 31,5 Milliarden Euro, ein sehr starker Wert. Der bisherige Höchstwert lag bei 40,3 im dritten Quartal 2010, also das zweitbeste Ergebnis in diesem Segment. Das schlägt sich natürlich in der Ertragsposition des Segmentes nieder. Die Seite 35 gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung von Provisionen und Gebühren. Der Anstieg war überproportional hoch mit 36% auf 1,8 Milliarden Euro. Und ich bitte auch noch zu berücksichtigen, dass sich eben nicht nur die Erträge erhöhen, sondern auch die Margen, die liegen mittlerweile bei 42 Basispunkten, ein sehr schöner Wert. Auf der Seite 36 die Entwicklung des operativen Ergebnisses, ein Gewinnsprung von 537 Millionen auf 849 Millionen. Das reflektiert allerdings auch, dass die Kostenentwicklung im Bereich Asset Management unterproportional verlaufen ist im dritten Quartal, auch schon in den Vorquartalen gegenüber den Vorjahren. Wir haben im Bereich Asset Management im ersten Quartal, als die wirtschaftliche Lage noch sehr undurchsichtig und sehr schwierig war, auf große Investitionen zum Ausbau verzichten und gesagt, die schieben wir auf der Zeitachse nach hinten. Wir werden diese Investitionen gegeben das verbesserte Umfeld nachholen. Das heißt, die Profitabilität wird nach wie vor hoch bleiben, aber nicht solche Gewinnsprünge in Zukunft ausweisen können. Vielleicht jetzt noch ein kurzer Blick auf die beiden Segmente innerhalb des Asset Managements, einmal PIMCO und einmal Allianz Global Investors. Die Seite 37 gibt Ihnen den Überblick über die PIMCO-Kennzahlen. Knapp 1,5 Billionen Euro in neuer Struktur, die wir eingeführt haben, ja, dieses Jahr an verwaltenden Mittel, Nettomittelzuflüsse 32, operatives Ergebnis bei 748 Millionen Euro. Und auf der Seite 38 vielleicht ein paar Informationen, die Sie so bisher noch nicht wahrgenommen haben, die für uns aber, glaube ich, sehr wichtig sind, um mit ein paar Mythen mal aufzuräumen. Das erste ist, es wird immer gesagt, PIMCO ist ein US-amerikanisches Unternehmen und hat US-Fokus. Das ist sicherlich, wenn man die regionale Aufteilung der verwalteten Notbank nach wie vor der Fall. Also wir wachsen in den USA weiter und da sind wir auch stolz drauf, aber wachsen auch stark außerhalb der USA, insbesondere in Europa und Asien. Die zweite Wahrnehmung ist immer, das ist ein Dienstleister für institutionelle Kunden. Was Sie sehr schön sehen können in der Mitte, ist, dass das Privatkundengeschäft sehr stark wächst. Wir haben mittlerweile in der neuen Struktur mehr als 500 Milliarden Euro an Privatkundenmittel, die wir bei PIMCO verwalten. Und dann wird auch immer gesagt, naja, das ist so, hat was mit dem Absolute Return Fund zu tun, sogenannten Core-Produkten. Wenn Sie sich die rechte Seite angucken, sind die Kernstrategien nach wie vor wichtig, aber ihre Bedeutung nimmt langsam ab und sogenannte neue Strategien und neue Anlageklassen, das hat sich ja PIMCO vorgenommen, wachsen sehr schön über die letzten 3 Jahre von 53% des Geschäftes auf fast 60% des Geschäftes bei heute. Also eigentlich kommt mehr Geschäft aus den neuen Strategien als aus dem traditionellen, zum Beispiel Absolute Return Fund. Wir finden eine sehr, sehr bemerkenswerte Entwicklung. Zum Thema Bemerkungen Seite 39, Allianz Global Investors. Das operative Ergebnis lag im Plan mit 77 Millionen Euro. In der neuen Struktur eine Aufwandsertragsverhältnis von knapp 77%. Das wird in der nächsten Zeit auf unter 70% sich verbessern. Die Drei-Jahres-Outperformance hat sich auf 65% verbessert am Ende des Quartals. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen. Wie Sie wissen, wir haben im zweiten Quartal nochmal restrukturiert, auch diesen Wert zu steigern. Und wir haben in der neuen Struktur knapp 300 Milliarden Euro an verwalteten Mitteln, also auch im internationalen Vergleich ein sehr respektabler Asset Manager, der sich vollkommen plangemäß entwickelt. So, jetzt würde ich gerne die wichtigsten Nachrichten des Quartals zusammenfassen. Auf der Seite 41 finden Sie dazu das entsprechende Schaubild. Das dritte Quartal 2012 hat sich gut entwickelt, entlang aller Kennzahlen, Umsatz, operatives Ergebnis und Quartalsüberschuss. Und wir haben weiter unsere Kapitalposition gestärkt, wichtig für die nach wie vor sehr schwierige Umfeld. Das führt dazu, dass wir nach 9 Monaten sehr ordentliche Zahlen hatten, auch entlang aller Kennzahlen und Kapital, und haben deswegen entschieden, unseren Ausblick, der beim operativen Ergebnis 2012 ja lag bei 8,2 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen, anzuheben auf 9 Milliarden. Dabei gibt es 2 Bemerkungen. Die eine Bemerkung ist, der Jahresüberschuss wird weiterhin beeinflusst durch die Stärkungsmaßnahmen für unsere Bilanz. Dazu gehört zum Beispiel die Verringerung von Investmentrisiken sowie die Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen, uns im zukünftig weiter harten Wettbewerb gut schlagen zu können. Zweitens berücksichtigt das auch unsere vorläufigen Schätzungen zum Thema Hurricane Sandy. Wir haben aufgrund einer klaren Rückversicherungsstruktur eine Obergrenze, was diese Schadenbelastung angeht. Das heißt, selbst wenn wir diese Obergrenze einrechnen, sind wir für heute davon überzeugt, unseren erhöhten Ausblick nach wie vor zu halten. Das zeigt eigentlich die Stärke der Entwicklung in diesem Geschäftsjahr und die Stärke Ihrer Allianz. Damit wäre ich mit meinen Bemerkungen zunächst durch und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Und stellen Sie bitte auch sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Dann kommen wir zur ersten Frage für heute von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Guten Tag, Herr Bethe, Herr Groß. 3 Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal zum Asset Management, einmal zu den Bilanzrisiken und drittens zu den Vereinigten Staaten. Zum Asset Management. Sie hatten darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängigen Provisionen relativ hoch gewesen seien, hatten andererseits gesagt, es sei ein höheres operatives Ergebnis auch in die Zukunft zu erwarten. Sind denn diese 800 Millionen pro Quartal künftig da realistisch? Und vielleicht können Sie mal einordnen, was diese Investmentvehikel, diese Private Funds sind, wo man da Carried Interest realisiert hat im dritten Quartal. Zweite Frage, Bilanzrisiken und Restrukturierung. Sie hatten gesagt, die Allianz stecke da Geld rein. Vielleicht könnten Sie beide Positionen mal illustrieren. Wo wird denn regional gesehen besonders restrukturiert? Und welche Bilanzrisiken geht die Allianz da besonders an? Dritte Frage, USA Fireman's Fund. Sie hatten erneut darauf hingewiesen, dass das ein Ausreißer ist. Wird es denn da Ende des Jahres nochmal eine strategische Grundüberlegung geben, was die Zukunft dieses Geschäfts anbelangt? Dankeschön.
Herr Flämig, guten Morgen. Ich fange mal mit dem letzten Thema an. Wir hatten das letzte Mal besprochen, also strategische Überlegungen machen wir ständig, aber hier geht es jetzt darum, das Geschäft wieder auf gute Füße zu stellen. Das geht nicht in ein paar Wochen, das wird ein paar Monate in Anspruch nehmen. Und das Marktumfeld macht es uns auch nicht einfacher. Deswegen arbeiten wir jetzt die nächsten 1,5 Jahre daran, den Fireman's Fund wieder auf ordentliche Füße zu stellen. Und alle unsere operativen Programme sind dort auf einem guten Weg. Zum Thema Bilanzrisiken, es sieht so aus, um 2 Beispiele zu geben aus dem zweiten Quartal, wenn Sie sich erinnern. Wir haben zum Beispiel bei Allianz Global Investors die Komplexität der verschiedenen Portfolio-Management-Strukturen vereinfacht und dagegen eine Charge von etwa mehr als 60 Millionen Euro genommen. Wir haben in Deutschland Restrukturierungen vorgenommen, zum Beispiel zur Verbesserung der Ergebnisse in der Sachversicherung, und haben auch den Bankvertrieb bei der Commerzbank, der sich auf die Sachprodukte bezog, restrukturiert. Das sind so zwei, drei Beispiele von dem, was wir tun. Und wir werden das auch weiterhin tun. Das Thema Provisionen bei PIMCO, ich gehe ungern auf einzelne Produkte ein. Die konkrete Frage, die Sie hatten, können Sie dauerhaft mit Ergebnissen von mehr als 800 Millionen Euro rechnen? Damit würde ich nicht rechnen. Wir hatten Performance Fees von mehr als 200 Millionen Euro in diesem Quartal. Auch wenn wir damit rechnen, weiterhin Performance Fees zu haben, ist die Höhe doch eher ungewöhnlich. Ich würde Ihnen jetzt ungern eine konkrete Quartalszahl geben nach vorne, aber es ist schon damit zu rechnen, dass wir nicht ständig über 800 Millionen Ergebnis pro Quartal haben können und werden in diesem Segment.
Erlauben Sie eine Nachfrage, Herr Bette?
Sehr gerne.
Ich hatte Sie im Gespräch mit Analysten zum Halbjahr so verstanden, dass man tatsächlich Ende des Jahres nochmal Fireman's Fund genau anschaut. Jetzt sprechen Sie von anderthalb Jahren. Ist dann Widerspruch oder habe ich das einfach falsch?
Also wie gesagt, wir haben ja im Sommer immer unsere sogenannten strategischen Dialoge. Also wir haben übrigens im Sommer darüber geredet, wie die Strategie für den US-Sachversicherungsmarkt aussieht. Ein klares Programm verabschiedet, sowohl für Ertragsverbesserung als auch für Kostensenkungen. Wir wollen die Bilanz da stärken und das alles im Rahmen der normalen Planung. Und jetzt wird mal die nächsten anderthalb Jahre ordentlich gearbeitet. Ganz ohne Aufregung.
Gut, Dankeschön.
Kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Ja, und da haben wir Frau Ulrike Dauer vom Wall Street Journal. Bitte sehr.
Guten Morgen allerseits. Eine Frage zur Prognose 2013. Sie haben zwar einen Ausblick für die Branche gegeben, aber natürlich noch nicht für Allianz selber. Es haben sich schon manche aus der Deckung ein bisschen gewagt. Trauen sich das auch jetzt schon zu oder ab wann können wir damit rechnen? Dankeschön.
Wir machen noch keinen Ausblick. Frau Dauer, erstmal guten Morgen. Zweitens, wir machen derzeit keinen Ausblick fürs nächste Jahr.
Ab wann können wir das vielleicht? Wie üblich? Oder Ihr Nachfolger? Oder?
Wie üblich. Das macht ja der gesamte Vorstand und wird Herr Dickmann oder Herr Wemmer dann wahrscheinlich mit dem Jahresergebnis 2012 etwas sagen zum Ausblick 2013.
Okay, da müssen sich auch die Analysten noch ein bisschen gedulden. Danke.
Absolut. Vielen Dank, Frau Dauer.
Nächste Frage, bitte.
Ja, und die kommt von Axel Hoppner vom Handelsblatt. Bitte sehr.
Guten Morgen, Herr Bäter, guten Morgen, Herr Groß. Zwei Fragen waren es schon, nämlich der Ausblick 2013 und USA. Da hätte ich noch zwei über. Zum einen, wir haben jetzt relativ viel über das operative Geschäft gesprochen und wenig über die großen Themen, sage ich mal, wie Euro-Krise. Deswegen wollte ich fragen, ob da inzwischen eine Entspannung gesetzt ist, dass man das Schlimmste hinter sich hat, oder sind Sie da täglich sozusagen auf Schocks vorbereitet? Und die zweite Frage zu den Nahrungsmittelspekulationen. Bleiben Sie da bei Ihrer Position oder sind Sie dabei, noch die endgültig festzuzurren? Wenn andere aussteigen, könnte man da eventuell dann doch folgen. Danke.
Erstmal guten Morgen, Herr Hoppner. Zum Thema Euro-Krise. Also die Allianz ist hoffentlich immer gewappnet, egal wo es hingeht. Wir sind sehr froh, dass sich die Marktsituation beruhigt hat nach den Maßnahmen der EZB unter Führung von Mario Draghi und auch den wichtigen Fortschritten, denen wir in vielerlei Themen gemacht haben, ob das nur Bankenunion ist, Regulation, aber es gibt natürlich weiterhin viel zu tun. Wir stellen sicher, dass, was immer das Szenario ist, Ihre Bilanz, unsere Bilanz stark ist und reagieren kann in den Krisen. Das zweite Thema Nahrungsmittel, nochmal eine Randbemerkung dazu. Wir haben ja gesagt, dass wir ein Gremium auf Board-Ebene anheben, die sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt. Wir haben sie nicht nur um eigene Kompetenz angereichert, sondern auch um externen Beirat, um sicherzustellen, dass wir immer mit den wichtigsten Interessengruppen der Gesellschaft auch wirklich abgestimmt sind. Aber ich würde am Rande auch mal erwähnen, dass wir dieses Jahr für viele unserer Kunden da waren, als es sehr schwierig wurde. Es gab ja enorme Ernteausfälle dieses Jahr, und zwar nicht nur in den USA, sondern in anderen Teilen der Welt. Und unsere Ernteausfallversicherung hat an unsere Kunden mehr als 100 Millionen an Ausgleichszahlungen geleistet. Das erlaubt übrigens diesen Bauern im nächsten Jahr wieder anzubauen und sich nicht Sorgen machen zu müssen, wo kriege ich Saatgut her. Das ist in der Öffentlichkeit immer nicht ganz so präsent, aber vielleicht hilft es Ihnen, eine etwas balanciertere Perspektive aufs Thema zu finden.
Danke. Nächste Frage, bitte.
Ja, da kommen wir zu Reuters. Da haben wir Herrn Christian Krämer. Bitte sehr.
Guten Tag, die Herren. Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Meine erste geht zu Sandy. Da hatten Sie eben gesagt, Sie haben durch Rückversicherungsstrukturen und Lösungen eine klare Obergrenze. Das heißt, ich nehme an, da sind Ihre eigenen Belastungen gedeckelt. Können Sie sagen, wo diese Obergrenze liegt? Und mich würde interessieren, ob Sie die, wie Sie die Marktschätzungen, die ja bisher sehr weit sind, so 5 bis 20 Milliarden für die Branche versicherte Schäden, für wie realistisch Sie da welches Ende der Spanne halten. Das wäre der Komplex Sandy. Dann kurz Frage zur Aktien. Können Sie kurz sagen, wie Ihre Aktienquote derzeit ist und ob Sie aufstocken wollen und wenn ja, in welche Richtung? Und noch eine kurze Nachfrage, drittens zur Dürre dann. Eben, Sie haben gesagt, diese über 100 Millionen, ist das das Euro oder Dollar und sind die in Q3 verbucht? Und das können Sie vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher sagen. Vielen Dank.
Herr Krämer, guten Morgen. Die Kollegen geben mir gleich die Zahlen, die wir haben für Aktienquote und die Dürre-Themen. Lassen Sie mich kurz was sagen zu Sandy. Das erste Thema ist ein besonderer ein besonderer Event gewesen, der die Schwierigkeit hat, dass es nicht hier um normale Sturm-Windschäden nur geht, sondern wir haben einen großen Teil ein Flutschäden gehabt, die sich auch vor allen Dingen auswirken im kommerziellen Bereich auf Betriebsunterbrechung. Flutschäden sind technisch sehr, sehr schwer zu beurteilen und deswegen wird es einige Zeit dauern, bis wir wissen, wie hoch die wirklichen Schäden gewesen sind. Wir haben in vielen Bereichen jetzt unsere Schadenregulatoren sozusagen auf dem Fußboden bei den Kunden, um das anzugucken. Vielleicht zwei Bemerkungen, die mir mal wichtig sind. Das erste ist, ich bin erstmal froh, dass, soweit wir wissen, keiner unserer Kunden zu Tode gekommen ist, sondern Frage und keiner unserer Mitarbeiter in irgendeiner Form zu Schaden gekommen ist. Wir haben uns, glaube ich, in dem Umfeld sehr gut geschlagen. Alle unsere Betriebsstätten an der Ostküste waren im Einsatz. Und trotz der schwierigen Situation, Sie wissen ja, dass Stromunterbrechung war, man konnte nirgendwo hinreisen, waren wir immer betriebsfähig. Das ist mal ein sehr schönes Ergebnis und keine menschlichen Verluste. Zweiter Punkt nochmal zu den verschiedenen Schätzungen. Wir geben keine konkreten Kennzahlen raus. Das wäre aus unserer Sicht derzeit nicht seriös. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie sich die Zahlen entwickeln und dann wie in der Vergangenheit nicht mit einem Hüftenschuss rauskommen, sondern mit einer verlässlichen Zahl. Ich glaube, dafür sind wir bekannt. Wir machen es lieber ordentlich, anstatt schnell zu schießen. Das wäre es aus meiner Sicht zum Thema Sandy. Das zweite Thema, wo stehen wir nach im Wesentlichen unter Berücksichtigung von Absicherungsmaßnahmen bei der Aktienquote? Das ist ungefähr 4,8% unserer Kapitalanlagen. Wir würden das reale Assets gerne ausbauen. Wir achten aber im Moment sowohl aus Ratinggründen als aufgrund der ökonomischen Solvabilität auf die Optimierung unserer Kapitalposition. Das heißt, da Aktien direkt sehr stark belastet werden mit Kapitalanforderungen, suchen wir andere reale Assets, in die wir investieren können mit guten Renditeprofilen und etwas weniger Kapitalanforderungen. Das ist wichtig. Und wir haben zu dem Thema Auswirkungen, meine Zahl bezog sich eben auf die 100 Millionen auf US-Dollar im Wesentlichen. Wir haben im dritten Quartal, bis zum dritten Quartal alleine in den USA 89 Millionen Euro an Schäden reserviert und auch in den vierten Quartal können noch Aufwendungen hinzukommen. So, das wäre es zu Ihren drei Fragen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Sie hatten die Frage zu der Obergrenze nach der Rückversicherungslösung elegant ignoriert.
Nee, ich habe Sie nicht ignoriert, Herr Krämer, aber wir geben Sie nicht raus. Dankeschön.
Okay, nächste Frage bitte.
Da kommen wir zu Mirko Reitka vom Platobrief. Bitte sehr.
Guten Morgen, Reitka. Ich hätte drei Fragen. Und zwar ist vor wenigen Tagen eine Studie beziehungsweise Untersuchung veröffentlicht worden, wonach deutsche Versicherungsunternehmen zumindest 20% davon gefährdet seien. Sehen Sie da, Herr Bethe, selber auch eine Gefahr für die Branche insgesamt, dass vielleicht auch irgendwann auf die Allianz zurückschlagen kann, die irgendwann zurückschlagen kann, und würden Sie kleineren Versicherern eventuell auch Hilfen anbieten in der Form, dass sie Anlagemöglichkeiten vermitteln für diese Häuser? Dann hätte ich eine Frage zur Neugeschäftsmarge bei Leben. Sie sagen zwar, dass sie noch gut von den 0,7 bis 1% weg ist, die sie brauchen, um die Kapitalkosten zu verdienen, aber sie sinkt doch seit Quartalen kontinuierlich. Muss man sich da Sorgen machen? Und vielleicht können Sie noch mal quantifizieren, wie viel da zusammenkommt, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass der Überschuss, dass sich dort Einflüsse wiederfinden aus Maßnahmen zur Bilanzstärkung. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Ich würde gerne mal eingehen auf das Thema Gefahr für die Branche. Also das Erste, was man mal sagen muss, dass die Diskussion ist, glaube ich, wichtig, dass man in der Öffentlichkeit über das Thema Niedrigzinsen spricht. Denn die Realität ist, dass die Sparer faktisch dafür zahlen, dass die Staatshaushalte so belastet sind und dass der eine Teil und die Banken saniert werden müssen. Das ist einfach mal ein Fakt, und deswegen ist gut, dass die Presse den Augenmerk lenkt auf das Niedrigzinsumfeld. Was die Lebensversicherung angeht, unsere Sicht ist, dass viele Unternehmen in der Industrie sehr, sehr, sehr solide dastehen. Das gilt insbesondere für die Allianz. Also diejenigen, die sorgfältig wirtschaften. Aber es gibt in allen Branchen auch welche, die nicht so starke Bilanzen haben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass jetzt die entsprechenden Maßnahmen zur Sicherung der Garantien vorgenommen werden in den verschiedenen Häusern. Und dass man sich noch nicht konzentriert auf die kurzfristigen Ausweis von Überschussbeteiligungen, sondern wirklich auf die Sicherung der Garantien. Das muss für jedes Unternehmen die höchste Priorität sein. Zum Thema Hilfe anbieten. Selbstverständlich sind unsere Kapitalanleger bei Allianz Global Investors und PIMCO nicht nur für die Allianz extrem erfolgreich unterwegs, sondern für ganz viele Versicherungsunternehmen in Europa, und die freuen sich über jeden Anruf. Also falls Sie da helfen wollen, sind wir Ihnen sehr dankbar. Zum Thema Neugeschäftsmarge, 1,6%, jawohl, die ist rückläufig, gegeben den sehr, sehr starken und sehr schnellen Verfall der Zinsen. Es dauert auch bei der Allianz einige Zeit, wenn man sich auf ein Produktportfolio im Vertrieb umstellen muss, was Produktdesign und Bedingungen angeht. Und deswegen arbeiten wir kontinuierlich an Margenverbesserungen. Ich hatte es vorhin erwähnt, zum Beispiel Einmalbeiträge auf der Bankseite machen wir nicht mehr. Wir verbessern die Risikokomponenten in unseren Produkten, wollen das auch in den nächsten Monaten und Jahren tun. Das heißt, die Allianz reagiert konsequent, aber wenn Sie in einem Jahr so stark fallende Zinsen sehen, dann kann man nicht von über Nacht die Margenstruktur umstellen. Aber Sie, glauben Sie mir bitte, wir arbeiten kontinuierlich an einer Verbesserung, und Sie machen sich als Aktionär bitte gar keine Sorgen über die Margensteuerung. So, und dann haben Sie eine dritte Frage, die habe ich jetzt nicht mehr ganz vom Auge.
Maßnahmen zur Bilanzstärkung.
Maßnahmen zur Bilanzstärkung. Also, ach so, und Ihre konkrete Frage war, was heißt denn das jetzt ganz konkret für den Jahresüberschuss? Ich bitte um Verständnis, wir geben keinen Ausblick, auch nach Verbesserung des Kapitalmarktumfelds, für den ganz konkreten Jahresüberschuss. Nur vielleicht schauen Sie sich einfach die Zahlen der ersten 9 Monate an. Sie finden eine nicht proportionale Entwicklung zwischen operativen Ergebnis und über Jahresüberschuss. Und wenn Sie eine Vorhersage machen wollen fürs Gesamtjahr, dann können Sie von einem ähnlichen Verhältnis ausgehen. Das tun wir im Moment. Aber wir haben noch 8 Wochen zu laufen. Und ich würde ungern jetzt irgendwas sagen zum Thema Jahresüberschuss. Herzlichen Dank.
Danke. Kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Und die kommt von Frau Friederike Krieger von der Financial Times Deutschland. Bitte sehr.
Hallo, ich hätte auch 3 Fragen. Einmal zu der Schadenkostenquote USA, die ja so ziemlich hoch ist. Liegt das an der Dürre oder was sind das für Faktoren? Und dann würde mich noch interessieren, dieser Bereich Corporates, wo es diese Rückgänge gab, ob Sie mir das noch ein bisschen näher erläutern können, was da passiert ist. Und ich hätte eine Nachfrage zum Thema Aktienquote. Sie hatten ja gesagt, dass Sie lieber auf andere Assets gehen, die auch eine gute Rendite bieten, aber eine geringere Kapitalausstattung erfordern als Aktienquote. An was hatten Sie denn da gedacht? Weil Infrastruktur ist ja nach Solvency II und so ist auch mit ziemlich viel Eigenkapital belegt, was man da denn noch vorhalten muss.
Das waren Ihre beiden Fragen?
Drei. Ja, das waren 3.
Also, Aktienhammer, was machen wir sonst? Wir hatten das Thema Corporate, das kann ich ganz kurz machen, und dann die Schadenkostenquote USA. Ich fange mal mit der Schadenkostenquote USA an. Also wir hatten einmal das Thema tatsächlich Crop, was ich eben erwähnt hatte. Das spielt tatsächlich im dritten Quartal eine signifikante Rolle. Und das zweite ist eben Reservestärkung, die hatte ich auch schon angesprochen, im dritten Quartal 2012. Die beide diese Teile treiben die Entwicklung der Schadenkostenquote beim Fireman's Fund. Was das Thema Investmentstrategie angeht, könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Frau Krieger, ich würde Folgendes vorschlagen. Am nächsten Dienstag ist mein Kollege Maximilian Zimmerer in Frankfurt und macht ein Pressegespräch, wo er im Detail eingehen wird auf unsere Investmentstrategie. Ich würde Sie herzlich einladen zu dieser Veranstaltung. Da können wir das Ganze in etwas mehr Detail besprechen. So, und das dritte Thema, was wir hatten, was ist im Corporate Segment passiert? Wir haben typischerweise eine bestimmte Planung für Zins- und Dividendeneinnahmen. Und wir haben sowohl in diesem Jahr aufgrund der gefallenen Zinsen niedrige Zinseinnahmen, das heißt uns ein, zwei Ausfälle bei den Dividenden. Das galt insbesondere in der Vergangenheit für unsere Bankbeteiligung. Das erklärt die leichte Abweichung nach unten. Wäre das so in Ordnung?
Also bei Investment hätte ich mir zumindest mal irgendwie vielleicht das mir einen Bereich nennen, in dem man zum Beispiel investieren kann statt Aktien, was vielleicht genauso eine Rendite bringt, aber halt nicht so eine starke Kapital.
Also immer auf Nominalrenditen und auch bei Aktien ist dann immer die Frage, was ist die denn dann eigentlich? Die ist dann halt mal in zwei Quartalen plus 30%, aber dann auch mal minus 30. Also wir gucken uns immer risikoadjustierte Renditen an und da finden wir vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Internationale Corporate Bonds ist ein Teil, aber tatsächlich auch Infrastruktur. Ist übrigens mitnichten so, dass Infrastruktur in allen Investitionen in allen Teilen höhere Kapitalanforderungen haben. Wenn Sie die haben, dann gilt das vor allen Dingen für Eigenkapitalinvestitionen. Sie können auch eigenkapitalähnliche, aber rechtlich als Fremdverbindlichkeiten strukturierte Themen sich vor die Brust nehmen. Wir sind auf der Fremdkapitalseite auch in anderen Themen unterwegs. Also das ist ein wirklich weites Feld, Frau Krieger. Und wie gesagt, ich bitte Sie und freue mich sehr, wenn Sie am Dienstag in Frankfurt sind. Herr Zimmerer freut sich auf Ihren Besuch. So, nächste Frage bitte.
Die kommt von Herrn Thomas Hengartner von der Finanz und Wirtschaft. Bitte sehr.
Ja, guten Tag, zwei Fragen bitte. Eine ist bezüglich der ökonomischen Solvabilität, die Sie kurz erwähnt haben, aber nicht ausgeführt haben. Ist ja so, dass der Solvenz-1-Grad sich ja relativ leicht steigern ließ in diesem Jahr, aber nicht so die ökonomische Solvabilität. Vielleicht hat sich die da verschlechtert. Können Sie da was dazu ausführen, bitte? Und der zweite Aspekt ist bezüglich des Sachversicherungsgeschäfts, insbesondere der langlaufenden Haftpflichtverträge dort. Gibt es ja die Zürich Insurance, die danach reservieren musste oder wollte und einen Teuerungsdruck ausmacht in den langen Laufzeiten drin. Auch die Münchner Rück hat letztlich darauf hingewiesen, dass die Inflationsrisiken doch für die Versicherungsbranche sich spürbar werden, entwickeln können. Wie sehen Sie das, diese Gefahren für Ihres Unternehmen? Bitte schön.
Sehr gerne. Also die erste Frage war zum Thema ökonomische Solvenz. Die hat sich wieder gesteigert auf über 200% Ende des dritten Quartales. Und wäre auch für heute weiter verbessert. Woran liegt das? Das liegt an mehreren Faktoren. Das liegt zum einen daran, dass sich die Spreads bei den Staatsanleihen, insbesondere in Spanien und in Italien, nach der Intervention der EZB signifikant verbessert hat. Zweitens haben wir selber was getan. Wir haben insbesondere in Deutschland die durchschnittliche Anlagedauer, also die sogenannte Duration, verlängert. Das reduziert das Zinsrisiko signifikant. Das hat auch zu einer Verbesserung geführt der Solvenz und das werden wir auch weiter fortsetzen. Und wir haben auch abgebaut Exponierung gegenüber bestimmten Staatsanleihen, die sehr hohen Kapitalbedarf haben. Das führt in Summe zu einer Verbesserung der Solvenz auf der ökonomischen Seite, trotz gefallener Zinsen, die einen gegenläufigen Effekt hatten. Und wir werden auch weiterhin darauf achten, dass wir in der ökonomischen Solvenz, und das gilt auch übrigens für unser Ratingkapital, verbessern. Wir erkennen das eindeutig als eine der Stärken der Allianz in diesem Umfeld. Ihre zweite Frage bezog sich auf die verschiedenen Bereiche der langlaufenden Sparten in der Sachversicherung. Zwei Bemerkungen dazu. Wir haben natürlich auch nachgeguckt, ob es bei uns in den entsprechenden Sparten, insbesondere Berufs- und Ärztehaftlich, irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Auf Basis der heutigen Erkenntnisse haben wir keine vergleichbaren Probleme. Natürlich kann man nie ausschließen, dass sich in Zukunft auch da mal eine negative Entwicklung gibt, aber per heute haben wir keinerlei vergleichbaren negativen Erfahrungen in unserem Geschäft in Europa. Trotzdem ist das Thema Schadeninflation wichtig. Ein Teil der Nachreversierungsmaßnahmen, die wir ergriffen haben vom Fireman's Fund, reflektieren übrigens eine überproportionale Inflation, zum Beispiel bei Medizinkosten und insbesondere Rechtsberatungskosten, die, wie wir alle wissen, in den USA eine besonders interessante Entwicklung nehmen. Also wir sind da sehr vorsichtig. Vielleicht die letzte Bemerkung. Es gab vor kurzem eine Studie von Bank of America Merrill Lynch, die sich die Reserveposition der verschiedenen großen Versicherer anguckt. Die Allianz wurde hier besonders positiv gewürdigt aufgrund der Verbesserung der Reserveposition, insbesondere in den letzten 3 Jahren. So wir können diesen Bericht nur positiv zur Kenntnis nehmen und wir arbeiten an einer weiteren Verstärkung unserer Reserveposition, auch ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Das wären meine Antworten zu Ihren Fragen.
Dankeschön.
Nächste Frage, bitte.
Die kommt von Herrn Jean-Philippe Lacour von Les Echo.
Ja, schönen guten Tag, die Herren. 2 Fragen. Einmal zu Frankreich. Die Zahlen sind recht gut im letzten Quartal, aber das ist auch ein Trend in den vorigen. Ich wollte fragen, hat es jetzt für den letzten Quartal zu tun mit der Übernahme von GAN Euro Courtage Portfolio, also was Schadenunfall angeht? Und können Sie vielleicht ein bisschen die Lage in Frankreich gesamt bewerten? Ist die Strategie jetzt mit dieser Marke Allianz statt AGF, also geht das wirklich jetzt auf? Und sind die Probleme mit den Maklern geregelt? So, das wären ein bisschen komplexe Fragen zu Frankreich. Zweitens, man sieht, dass Wachstum viel von Emerging Markets getrieben wird, also in allen Bereichen. Da wachsen die oft zweistellig, sei es Lateinamerika oder Asien-Pazifik. Können Sie vorhersagen, dass diese zweistelligen Wachstumsraten noch andauern werden oder sehen Sie eine Normalisierung in Sicht? Voilà, das wären die 2 Fragen. Danke.
Herr Lacour, vielen Dank für Ihre Fragen. Also wir hoffen natürlich, dass das Wachstum und planen, dass das Wachstum in unseren Wachstumsmärkten weitergeht. Trotzdem in der Auswirkung aufs Gesamtportfolio bitte ich auf die Größenordnung zu achten. Also wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Trotzdem im Anteil am Gesamtportfolio ist es noch nicht ausreichend groß, um das Gesamtportfolio zu treiben. Aber wir rechnen mit weiter starkem Wachstum und auch guter Profitabilität aus den Wachstumsmärkten. Zweite Frage war zum Thema Frankreich. Nein, die Zahlen reflektieren noch nicht die Integration GAN Euro Courtage, können sie auch noch nicht. Wir sind aber sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer französischen Gesellschaften. Dazu gehören neben der Allianz Frankreich natürlich auch Euler, die sich in Frankreich befindet, und Allianz Assistance, auch in Paris angesiedelt. Also wichtige Konzerngesellschaften sind in Frankreich und entwickeln sich alle sehr, sehr erfreulich. Also wir sind bei der Allianz sehr zufrieden über unsere französischen Tochterunternehmen. Jetzt zu einzelnen Themen, was ist bei den Maklern, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich noch nicht im Bild. Fragen Sie mich doch mal, wenn ich in der neuen Aufgabe bin im nächsten Jahr. Ich danke für Ihre Fragen.
Danke sehr.
Zur nächsten Frage, bitte.
Die kommt von Heike Jaberg vom Tagesspiegel. Bitte sehr.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe eine kurze Nachfrage zum Thema Nahrungsmittelspekulation und dann noch ein paar Fragen zum Bereich Lebensversicherung. Was die Nahrungsmittelspekulation angeht, haben Sie gesagt, es gibt dieses Gremium auf Bordebene. Da würde ich gerne wissen, wird es da denn irgendwann mal einen Beschluss geben oder ist das so eine begleitende Geschichte, dass sozusagen das Gremium permanent tagt und überlegt, wie man sich da verhält, oder werden Sie irgendwann mal verkünden, wie Sie mit diesem Segment weiter verfahren wollen? Und was die Lebensversicherung angeht, haben Sie gesagt, die Allianz sei solide aufgestellt, andere vielleicht nicht ganz so. Da würde ich gerne wissen, sehen Sie denn als Kenner der Branche tatsächlich jetzt konkrete Gefahren bei Gesellschaften, die Sie selbstverständlich natürlich nicht nennen würden, das ist mir schon klar. Wie sieht es bei der Allianz aus? Wie ist die durchschnittliche Verzinsung im Moment? Was bräuchten Sie, um auch die Altanlagen zu bedienen? Und Sie haben gesagt, man soll nicht auf die Überschüsse gucken, sondern solide und langfristig investieren. Ist das eine Einstimmung darauf, dass die Überschüsse sinken werden im nächsten Jahr? Vielen Dank.
Ja, danke schön für Ihre Fragen. Also zum Thema Spekulation zu Nahrungsmitteln noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen. Also, die Allianz-Gruppe investiert keine Gelder ihrer Versicherungsnehmer direkt in Rohstoffe oder indirekt über Fonds und Rohstoffe über Nahrungsmittel. Da gibt es immer wieder mal anderslautende Meldungen, das ist einfach nicht so. Und wir sehen das auch, ähnlich wie Oxfam und andere, dass die Unterversorgung mit Nahrungsmitteln auch aus der Sicht der Allianz einer der größten Herausforderungen für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ist. So, es hat aus Sicht der Experten diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage ganz viele Gründe. Das gehört vor allen Dingen weiter sehr starkes Bevölkerungswachstum zu, Biokraftstoffe, aber auch klimabedingte Ernteausfälle, über die ich eben gesprochen habe, wo die Allianz einer der führenden Anbieter ist, um dieses Thema zu adressieren und eben stabiles Angebot an Ernteprodukte sicherzustellen. Darüber hinaus gibt es Themen zur Wasserversorgung, auch ein Thema, was wir schon seit langem unterstützen. Und das letzte ist, sind die steigenden Energiepreise. Also dieser enge Zusammenhang immer zwischen, da gibt es irgendwie der Kapitalmarkt und da wird rumspekuliert und das treibt die, der ist ein bisschen vereinfacht dargestellt. So. Das zweite Thema ist, es gibt in einzelnen Unterfonds, hatten wir da in der Vergangenheit immer die Frage, wo wird da investiert? Und wir haben im Rahmen dieser Gruppe, die ich eben erwähnt habe, die übrigens von einem Allianz-Vorstand geführt wird, Jay Ralph, gucken wir uns jede einzelne Anmerkung, jede einzelne Beobachtung aus dem Umfeld an und gehen danach und machen dann spezifisch zur Beobachtung einzelne Anpassungen. Also es gibt von uns keine pauschale Aussagen, wir machen das oder wir machen das nicht. Wir gucken uns jedes einzelne Investment an. Es gibt auch übrigens nicht immer die Antwort auf die Frage, ja, machen wir oder ja, machen wir nicht. Die wird im Einzelfall beantwortet und unter Zurateziehung unserer Experten. Ich habe das, glaube ich, zum Halbjahr schon mal gesagt. Mein Sohn kommt dann manchmal zu mir und sagt, Papi, wenn wir das zum Extrem nehmen, dann könnt ihr eigentlich keine Autos mehr versichern, weil die machen auch CO2-Ausstoß. Und ich bitte nur mal dieses Beispiel als Referenzpunkt zu nutzen. Wir müssen natürlich verantwortungsbewusst handeln, aber wir müssen auch immer wieder die Frage stellen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und wir fühlen uns mittlerweile im Umgang mit dem Thema Nahrungsmittel sehr wohl, weil wir wirklich jetzt im permanenten Austausch mit den verschiedenen Interessengruppen sind. Aber es gibt keine pauschalen Stellungnahmen zum Thema, was machen wir und was machen wir nicht. Zweite Frage war Lebensversicherung. Welche Gesellschaften das bitte ich natürlich zu berücksichtigen. Wir machen keinerlei Aussagen zu irgendwelchen anderen Gesellschaften. Und das Thema Überschüsse ist im Wesentlichen eine Funktion der Zinseinnahmen der jeweiligen Lebensversicherung. Die Allianz ist sicherlich aufgrund der Stärke unserer Bilanz eine der Unternehmen, die relativ zum Marktumfeld die höchste Ertragskraft hat. Und wir gehen davon aus, dass wir unseren Kunden auch in diesem Jahr attraktive Überschussbeteiligungen anbieten können. Die aktuelle Verzinsung übrigens in Deutschland beläuft sich auf mehr als 4%. Und Sie müssen darauf noch rechnen, den sogenannten Schlussüberschuss. Das heißt, wir haben eine Gesamtverzinsung von 4,5%. Ich würde gerne mal fragen, welche Bank in der Bundesrepublik Deutschland diese Art von Verzinsung bei der Sicherheit bieten kann wie die Allianz. Herzlichen Dank.
Okay. Nächste Frage bitte.
Sie kommt von Herrn Steffen Weyer von dpa AFX. Bitte sehr.
Guten Morgen allerseits. Ist nicht mehr viel übrig von meinen Fragen. Eins habe ich eventuell vorhin verpasst. Haben Sie, Herr Wetter, auch was gesagt zum Hurricane Isaac in den USA? Hat der Sie auch eine nennenswerte Summe gekostet? Außerdem wollte ich fragen zum Thema Gewinnziel. Die Munich Re hat ja jetzt schon eine höhere Dividende angekündigt. Bei Ihnen ist es ja auch immer mit am operativen Gewinn orientiert. Können sich die Aktionäre da Hoffnungen machen? Und die dritte Frage ist zu Solvency II. Rechnen Sie ja auch 2016 jetzt mit der Einführung? Was bedeutet es für Sie, wenn das jetzt später kommt? War alle Mühe, alle Eile umsonst? Oder haben Sie da trotzdem jetzt mehr von?
Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an zu Solvency II. Die erste Aussage ist, die Industrie braucht ein risikobasiertes Rahmenwerk. Also wir brauchen ein Rahmenwerk, das weggeht davon, Zinsrisiken zu ignorieren. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit einer verspäteten Einführung von Solvency II rechnen, wir hoffen darauf, dass es eine europaweite Lösung gibt. Das größte Risiko, was wir im Moment sehen, ist es, dass es eine Balkanisierung der einzelnen Länder gibt, dass jedes Land so eine eigene Regulierungsänderung einführt. Und das kann nicht im Interesse Europas sein und das ist sicherlich nicht im Interesse der Allianz, weil wir dann alles 25 Mal machen. Unsere Investitionen in die Verbesserung des internen Modells und des Risikomanagements waren natürlich überhaupt nicht umsonst. Im Gegenteil, wir fühlen uns heute viel komfortabler als noch in der Vergangenheit und wir werden deswegen auch weiterhin investieren in die Verbesserung unserer Systeme. Das Thema ISAC ist bei uns schon angekommen. Wir haben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag dafür zurückgestellt, wird also überhaupt kein großer Event sein. Und zum Thema Dividende machen wir wie immer keine Aussage. Ich bitte auch nochmal um Verständnis. Bei der Allianz zumindest entscheidet das der Aufsichtsrat, der Vorstand wird am Ende des Jahres auf Basis der Ergebnissituation des Jahres 2012 einen Vorschlag machen an den Aufsichtsrat und dann gucken wir uns das an. Für uns ist eines ganz wichtig, dass wir Dividendenkontinuität bieten können und da bin ich mir sehr sicher, dass wir das schaffen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der zweistellige Millionenbetrag gilt für auch in Euro oder in Dollar? Wie war das bei der Dürre?
Euro.
Euro. Und bei der Dürre war es auch?
Jo.
Jo, danke.
Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Die kommt von Christian Kramer von Reuters. Bitte sehr.
Genau, eine Nachfrage hätte ich noch zum Thema Südeuropa. Da sitzen Sie ja auf einem riesigen Berg von italienischen Staatsanleihen. Sie würden wahrscheinlich sagen, solides Investment. Ich würde sagen, Pulverfass. Wie sehen Sie die oder befürchten Sie, dass es da noch Risiken gibt? Oder haben Sie gerade die Erholung bei den Spreads in den letzten Wochen dazu genutzt, Anleihen im südeuropäischen Raum, also unter anderem Italien, abzubauen? Dankeschön.
Ja, also Position ist, wir sehen, bleiben bei unserer Aussage, die wir die letzten zwei Jahre haben. Wir halten Italien für ein wichtiges Land Europas, das die richtigen Schritte eingeleitet hat, um die Fiskalsituation zu verbessern. Und wir begleiten dieses Land sehr, sehr positiv. Erstens. Zweitens, wir haben im ersten Quartal des Jahres investiert in italienische Staatsanleihen und zwar genau auf dem Niedrigpunkt. Das haben wir in Deutschland gemacht mit erheblichen Abschlägen zum Nominalwert. Ich glaube, das lag zwischen 70% und 75%. Ich bin nicht ganz sicher. Das bedeutet, selbst wenn Sie eine Restrukturierung unterstellen, denn die richtet sich immer gegen den Nominalwert, hatten wir einen signifikanten Risikobuffer eingebaut. Und wir haben tatsächlich in den letzten Wochen, weil die Marktwerte so stark gestiegen sind und wir unser Marktwertvolumen nicht ausbauen wollten, sehr, sehr erfolgreich zu Toppreisen verkauft. Das heißt, das Investment Management der Allianz hat einen wirklich super Job gemacht. Aber wir haben weiter 30 Milliarden Euro Engagement, mit denen fühlen wir uns wohl. Vielen herzlichen Dank.
Nächste Frage bitte.
Die kommt auch nochmals von Reuters, von Herrn Jonathan Gold. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Es war nur eine kurze Frage über Sandy noch. Sie haben so, auch wenn Ihre mögliche Verluste durch Sandy gekappt sind, ich wollte fragen nach, wir haben so gesehen, dass sehr viel für die Versicherungsindustrie hängt auf die Einstufung von Sandy, ob das ein Wirbelsturm oder ein so weniger starker Sturm ist und das würde dann die Selbstbeteiligung eine Auswirkung haben auf die Selbstbeteiligung der Versicherten vor Ort. Ich weiß nicht, ob Sie etwas dazu sagen können, ob das ein großes Problem sein könnte für die Versicherer oder ist es so eine Art Nebenkriegsschauplatz?
Nein, und, Herr Wohl, das ist sicherlich ein großer Unterschied, ob am Ende des Tages das Ding qualifiziert wird als Hurricane und damit Selbstbehalte fällig werden auf den privaten und kommerziellen Portfolios. Da haben sich ja auch schon viele Leute positioniert in der Öffentlichkeit. Wie warten ab? Ja, wir warten ab, denn das muss genau geklärt werden. Da gibt es verschiedene Experten, die befragt werden, wie hoch war denn wirklich und wie stark war der Wind bei Landfall. Die Situation ist im Moment uneindeutig, aber Sie haben vollkommen recht, das macht auch versicherungstechnisch einen großen Unterschied, ob es nun ein Hurricane oder ein Sturm war.
Okay, und wenn Sie erlauben, noch eine kurze Frage über die Life-Entwicklung in Westeuropa. Sie haben so sehr positive Raten, Wachstumsraten gesehen. Ist das eher eine Auswirkung, dass die im Vorjahresquartal, dass die Entwicklung schwächer war oder ist es frage mich, wie es ist, dass die auf einmal, dass man sagt, dass die Konsumenten immer noch verunsichert sind, aber trotzdem so in Benelux, in Spanien und so weiter, wie Sie gesagt haben, es gibt einen dicken Plus in solche westeuropäische Märkte.
Ja, Herr Groth, ich würde unterscheiden einerseits zwischen Industrietrends und das, was sich bei der Allianz tut. Die Industrie hat sicherlich ein schwieriges Umfeld. Wir sehen das in mehreren Märkten, dass es Rückgänge bei den Umsätzen gibt. Aber es gibt wie allen Industrien, wo die Wettbewerbssituation schwierig wird, dass es eine Trennung von Spreu und Weizen gibt, wie man so schön in Deutschland sagt. Und wir haben das Glück, aufgrund unserer Bilanzstärke sehr viel Zuspruch bei unseren Kunden zu finden. Auch die Vertriebe müssen sich stark danach orientieren, wie solide sind die Anbieter. Und deswegen gibt es immer mehr Wachstum und immer mehr Qualität bei denjenigen, die eine starke Marke haben und eine gute Bilanz und gute Produkte. Das geht dann zu Lasten der schwächeren Anbieter.
Okay, sehr positiv für Sie dann. Es klingt so aus. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Nächste Frage bitte.
Und die kommt von Herrn Henning Peitzmeier von FAZ. Nein, er hat sich gerade selbst ausgelinkt. Okay, war die Frage wahrscheinlich beantwortet. Dann haben wir im Moment keine weiteren Fragen hier. Oh, da ist er wieder. Eine Sekunde. Okay. Nein. Er ist wieder weg. Okay, im Moment haben wir dann keine weiteren Fragen.
Also wenn es eine Frage noch gibt, dann sollte sich der Fragesteller jetzt einwählen.
Ja, nochmal Stern 1. Okay.
Ja, meine Damen und
Hallo?
Herren.
Ja, wir haben ihn jetzt in der Leitung.
Ah, okay. Ich hatte mich hier... Hallo, ich hatte mich aus- und eingewählt und dann wieder eingewählt und wieder ausgewählt. Aber vielleicht jetzt noch ganz schnell ein Thema, was in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat. Das war die Desertec-Konferenz. Und da hatte man nach dem Austritt von Siemens aus dem DEI-Konsortium den Eindruck, dass die Unterstützung der Industrie schwindet. Jetzt ist ja, oder es sind ja Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels für einen Versicherungskonzern durchaus interessant, aus Versicherungsgründen, aber auch aus Kapitalanlagegründen. Deswegen die Frage an die Allianz. Unterstützen Sie die Desertec-Initiative?
Also das ist ja erstmal nochmal, guten Morgen Herr Peißmann, schön, dass Sie bei uns sind. Das Thema Desertec ist ein wichtiges, wird getrieben von unseren Nachbarn bei Münchener Rück, die wir in vielerlei Hinsicht unterstützen. Wir tauschen uns regelmäßig zum Beispiel zu technischen Themen aus und wie man das ganze Thema alternative Energiequellen vorantreiben kann. Unsere Strategie bei der Allianz ist etwas anders ausgerichtet. Wir sind etwas breitflächiger aufgestellt. Insbesondere investieren wir, wie Sie ja vielleicht wissen, in das Thema Windenergie. Wir würden auch da gerne im Bereich der Infrastruktur gerne tätig werden. Das heißt, wir stellen uns etwas breiter auf und konzentrieren uns jetzt nicht konkret, wie in dem Fall, auf Sonnenenergietransport aus Nordafrika. Wir wünschen trotzdem den Kollegen sehr, sehr viel Erfolg und sehr viel Glück. Das wäre eine tolle Sache, wenn das richtig gut läuft.
Darf ich da ganz kurz nochmal nachfragen? Desertec sagt immer, dass Wind auch Wasser ein wichtiger Bestandteil ist. Also die reduzieren das eben nicht nur auf Solarthermie. Vielleicht müsste der Austausch dann von Ihrer Seite da doch nochmal neu stattfinden.
Das ist in der Presse. Wenn Sie mal gucken, wo wir uns rumtreiben, wir sind viel stärker in unserem lokalen Umfeld unterwegs. Wenn Sie sich zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland angucken, fast ein Drittel des Stromes in Schleswig-Holstein kommt mittlerweile aus Windenergie. Und wir finden es zum Beispiel sehr wichtig, den Ausbau alternativer Energien in Deutschland vor Ort zu unterstützen. Das war bisher unser Fokus und damit sind wir auch gut gefahren.
Das heißt, Sie treten auch jetzt nicht anstelle des Siemens-Konzerns dem DEI-Konsortium bei, ne? Gibt es keine Überlegung?
Ich wollte noch Folgendes vorschlagen, weil die Münchner Rück da führend ist, glaube ich, die Münchner Rück auch der richtige Ansprechpartner zum Thema Desertec. Da sind Sie bei der Allianz nicht so ganz richtig aufgehoben.
Alles klar, danke.
Vielen Dank.
Gut, hat sich inzwischen noch jemand eingewählt?
Nein, wir haben keine weiteren Fragen. Ah, doch, da kommt gerade Frau Heike Jahrberg. Noch einmal. Frau Jahrberg vom Tagesspiegel, ja.
Ich habe noch zwei kurze Fragen. Zum einen haben Sie gerade berichtet, dass Sie mit italienischen Staatsanleihen ganz gute Geschäfte gemacht haben in diesem Jahr. Ich würde gerne wissen, die Wertberichtigungen, die Sie aufgelistet haben bei festverzinslichen Wertpapieren von 32 Millionen, wo kommen die her? Was waren das für Papiere? Und dann wollte ich Sie bitten, nochmal zu sagen, der Beschluss des Bundestages, was die Erleichterungen angeht in der, im Bereich der Lebensversicherung, Bewertungsreserve, war das Ihrer Ansicht nach nötig? Nimmt das Druck raus aus der Branche?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Das Thema Bewertungsreserven, weil es nämlich, ich glaube, nicht besonders gut verstanden wird in der Öffentlichkeit. Das Thema Korrektur bei der Bewertungsreserve war dringend notwendig, weil wir hatten eine vollkommen verrückte Situation, dass es so ist, dass bei fallenden Zinsen bei festverzinslichen Wertpapieren große unrealisierte Gewinne entstehen. Gleichzeitig, und das erkennen Sie in den Bilanzen aber nicht, deswegen brauchen wir unter anderem auch Solvency II, der Wert der Garantien für die Kunden, die bei uns bleiben, auch steigen. Das heißt, ökonomisch gibt es eine Parallelentwicklung zwischen den unrealisierten Gewinnen auf festverzinslichen Wertpapieren, die steigen, als auch dem ökonomischen Wert der Verbindlichkeiten. Wenn Sie jetzt die Wertpapiere verkaufen und Gewinne realisieren und auszahlen an Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das hat gar nichts mit den Kunden zu tun, die ausscheiden, dann schütten Sie ganz wichtige Reserven, die Sie brauchen, um die Garantien zu unterstützen über lange Zeiträume. Und übrigens das echte Wertversprechen unseres Produktes eben, dass wir garantieren Kapital und Verzinsung, und schwächen damit systematisch die Fähigkeit der Versicherungsindustrien, die Garantien zu bedienen und aufrechtzuerhalten. Und diesen Missstand, auf den wir übrigens auch schon vor Verabschiedung des ursprünglichen Gesetzes hingewiesen haben, der wurde jetzt korrigiert. Es ist sicherlich richtig, dass wir weiter stille Reserven, die es gibt, bei den Wertpapieren im Bereich Aktien ausschütten, weil die unterliegen sehr starken Schwankungen und die werden in nicht in gleichem Umfang benötigt zur Unterstützung der langfristigen Garantien. Das heißt, diese Veränderung ist vollkommen im Sinne unseres Produktes und vor allen Dingen im Sinne der langfristigen Sparer und unserer Fähigkeit, unsere Garantien langfristig bedienen zu können, im richtigen Sinne ist. So, der zweite Teil ist von dem, was hatten wir an Wertberichtungen im Quartal. Das hat im Wesentlichen mit einem Wertpapier zu tun, das wir gehalten haben von einem Bankinstitut, das sich in der sogenannten Markt-to-Nach-Bewertung im dritten Quartal nach unten entwickelt hat. Also im Rahmen der normalen Schwankung. Hat nichts mit Staatsschulden oder sonst irgendwie zu tun.
Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Gut. Gibt es noch eine Frage?
Wir haben keine weiteren Fragen mehr.
Gut, dann freuen wir uns, dass wir alle Ihre Fragen beantworten konnten. Bedanken uns für die Teilnahme und wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Und ich würde mich gerne von Ihnen verabschieden. Nach 3 Jahren als CFO gehe ich jetzt freudig in eine neue Aufgabe und freue mich, dass Herr Wemmer, der heute auch bei uns ist, in Zukunft Ihre Fragen beantwortet. Schönen Tag noch.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.